grüße euch ganz herzlich und bin dankbar für die vielen, vielen Beiträge, die vielen Einblicke, Rückblicke. Man hätte sich ja jetzt noch 2 Stunden weitermachen können. Lad euch ein, 10 Minuten, eine Viertelstunde mit mir hineinzuschauen in einen Text im Buch von Jesaja. Wir haben jetzt ja im Dezember eine Reihe gehabt über Horizonte der Hoffnung, Messias-Verheißungen im Jesaja-Buch. Der Jesaja ist ja so ein ganz besonderer Prophet gewesen. Er ist so ein Gigant, so stelle ich mir den vor. Wie so ein Mensch auf einem Turm, der ganz, ganz weit sieht. Sein Buch, 66 Seiten, eine ganz, ganz lange Rolle, 66 Kapitel. Und wenn man das Neue Testament schaut, dann merkt man, dass das Jesaja-Buch das Buch ist, was am meisten zitiert wird, was am häufigsten aufgenommen wird, was am meisten einen Widerschein findet. Ich habe schon erzählt vor einigen Wochen, dass ich mal als Schüler in Amerika so eine Aufgabe gemacht habe. Da musste man so ein Referat halten. Man konnte über alles Mögliche das machen. Manche machen es über Bierbrauen oder über Skifahren. Ich habe es dann gemacht über Jesaja und seine Erfüllungen im Neuen Testament. Also so typisch ich. Aber ich habe sehr gestaunt. Ich habe das auch noch zu Hause irgendwo. Ich habe ja sehr viel Papier. Meine Frau meinte, ich müsste mal ausmisten. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt noch irgendwo 100 Kärtchen, 100 Verheißungen, Voraussagen aus dem Jesaja-Buch und die Erfüllungen im Neuen Testament. Und Jesaja spricht im letzten Teil seines Buches, manche sagen, es ist der deutere Jesaja, der dritte Jesaja, der zweite oder dritte Jesaja, dazu will ich mich jetzt nicht äußern, spricht über eine geheimnisvolle Gestalt, durch die Gott in ganz besonderer Weise in dieser Welt wirkt. Und diese Gestalt taucht immer wieder auf in so ganz festgeformten poetischen Texten, die ganz, ganz spannend sind und die sehr viel tiefschichtig sind. Und einer dieser Texte ist der Predigttext heute, Jesaja 49, die ersten Verse. Da sagt Jesaja: Hört mir zu, ihr Inseln und ihr Völker in der Ferne, merkt auf. Der Herr hat mich berufen vom Mutterleib an. Er hat an meinen Namen gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Und mit dem Schatten seiner Hand hat er mich bedeckt. Er hat mich zu einem spitzen Pfeil gemacht und mich in seinem Köcher verwahrt. Und er sprach zu mir: Du bist mein Knecht Israel, durch den ich mich verherrlichen will. Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz, wie wohl mein Recht bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott ist. Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht bereitet hat, dass ich Jakob zu ihm zurückbringen soll und Israel zu ihm gesammelt werde. Darum bin ich vor dem Herrn wertgeachtet und mein Gott ist meine Stärke. Er spricht: Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du seist mein Heil bis an die Enden der Erde. Ich übersetze gerade das Alte Testament beziehungsweise Teile für das Buch. Bin in dem Psalmen, im Frühjahr soll das erscheinen und ich steige immer tiefer ins Hebräische ein. Das ist so am Anfang, da rate ich, was da steht. Oder ich denke, was könnte das jetzt bedeuten? Aber nachdem ich jetzt einmal die Psalmen durchgearbeitet habe und jetzt in der Revision gerade mich bei Psalm 78 bewege, der ist relativ lang, 72 Verse, habe ich jetzt schon 2 Tage dran gemacht, so zwischendurch, da merke ich, wie tief eigentlich diese althebräische Sprache und die Poesie des Alten Testamentes ist. Und hier dieser Text ist so ähnlich wie ein Psalm, ist so eine ganz, ganz dicht gewebte, ein ganz dicht gewebtes Tuch, wo uns Jesaja etwas verdichtet und deutlich macht, was er von Gott empfangen hat. Ich will euch auf drei kleine Reisen mitnehmen, 3 Horizonte aufzeigen. Das eine ist, Was haben damals eigentlich die Zeitgenossen gehört, als sie das gehört haben? Der zweite Horizont ist die Jünger von Jesus. Wie haben die das eigentlich aufgefasst? Und der dritte Horizont ist Christen in Westpapua. Wie hören die das heute? Ja, drei kurze Reisen. Der Jesaja, der steht auf und der sagt, Leute, ich habe eine Botschaft für euch. Und ich weiß nicht, wie das so ist. Ich kann mir vorstellen, es gab zwei Reaktionen. Es gab so die einen, die sagten, ey, cool, Jesaja hat wieder eine neue Prophetie empfangen. Cool, ja, was Neues, das brauchen wir. Es gibt ja Christen, die sind total geil auf was Neues. Ja, also eine neue Prophetie. Ich habe gestern im Internet ein bisschen rumgesurft, ne? Schon wieder eine neue Prophetie, ja. 2014, ich werde es euch jetzt nicht verraten, eine neue Prophetie, ja. Ich habe es dann gelesen und dachte, das habe ich auch schon mal 2004 gelesen, ja. Relativ ähnlich, ja. Und da wundere ich mich immer, dass manche Leute total darauf heiß sind, dass es unbedingt was ganz Neues geben muss. Denke ich, jetzt liest doch erstmal das Alte Testament und das Neue Testament, da stehen ja auch schon einige drin, ja. Und vielleicht haben so einige, aber es gibt so Fans von neuen Prophetien. Und vielleicht gab es so diese Jesaja-Fans, die sagten, ey cool, Jesaja hat eine neue Prophetie. Vielleicht gab es aber auch welche, die sagten, ey, schon wieder der Jesaja. Ja, das ist so nervig, der steht schon wieder auf. Und ich weiß nicht, wie ihr so reagiert, wenn jemand was predigt und wenn jemand was sagt. Ne? Es gibt immer so diese zwei Sachen, diese Fans und diese, die so eher ein bisschen dagegen sind. Aber ich stelle mir vor, als Jesaja anfing, dieses hier zu sagen, dass da die Leute ganz, ganz eigenartige, ganz besondere Reaktionen hatten. Und da nehme ich euch mal eben mit rein. Hört mir zu, ihr Inseln, ihr Völker in der Ferne, merkt auf, der Herr hat mich berufen vom Mutterleibe an. Er hat an meinen Namen gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war. Und da denkt der Zeitgenosse von Jesaja vielleicht, ja, stimmt das? Ist der Jesaja wirklich so ein ganz besonderer? Oder redet er vielleicht gar nicht über sich selbst, sondern über jemand anderen? Ja, wer kann das denn sein? Und dann hören sie weiter. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Und er sprach zu mir, du bist mein Knecht Israel, durch den ich mich verherrlichen will. Und da dachten sie, ja klar, das sind ja wir, die Israeliten. Durch uns will Gott sich verherrlichen. Ist doch klar, ja? Wir sind Gottes auserwähltes Volk. Wir sind es. Ich bin da bei Facebook ein bisschen aktiv. Ich habe jetzt gerade per gestern 4.968 Freunde. Ja. Und wenn die Anfragen so kommen, das sind so im Durchschnitt 3 oder 4 pro Tag, dann gucke ich mir die an. Also wenn das irgendwelche Damen so aus Thailand sind, hatte ich jetzt eine, da habe ich dann zu schnell Ja gesagt. Und als ich dann die anderen Bilder sah, die da erschienen, habe ich gedacht, oh, das musst du ganz schnell wieder löschen. Das geht jetzt überhaupt nicht. Aber da gibt's so Kriterien, ja. Und manche haben ja nicht nur ihr Bild, sondern haben ja auch noch ein Logo dabei. Zum Beispiel Atomkraft, nein, danke, ja. Das sind also manche. Okay. Und dann gibt's manche, die haben ihr Foto und ein Ich liebe Israel Stern oder so ein David Stern, ne? Und da bin ich immer sehr in Zwiespalt, ob ich die jetzt annehmen soll. Weil auf der einen Seite, ich liebe Israel, ja okay, ne? Ich bin aber auch viel in islamischen Ländern unterwegs. Wenn ich jetzt da so zu viele Freunde habe, die so Davids Sterne und so israelische Flaggen haben, das passt auch nicht so gut, ne? Wenn ich die aber jetzt nicht annehme, denken die, ich habe was gegen die, ja? Ich habe dann so den Impuls, ihnen zu schreiben, könntest du noch eine Palästinenserflagge, ja, neben die Israel-Flagge setzen. Das wäre ja mal gut, ja, weil Gott liebt ja beide, ja. Er liebt ja nicht nur die Israelis, er liebt ja auch die Palästinenser, ja. Ja, dieses mit dem auserwählten Volk, das ist ja das, was dann weitergeht, nämlich da, wozu sind wir denn auserwählt? Und das war bei Abraham und Sarah ja schon die Urberufung, dass Gott zu ihm sagte, ich will dich segnen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Also auch die Palästinenser und auch die Jemeniten und die Saudis und die Irakis und die Iranis und die Russen und die Hessen, ja, und die Bayern. Ich weiß, es wird immer schwerer, das jetzt zu glauben, ja, aber alle sollen gesegnet werden. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Zeitgenossen von Jesaja, als sie das hörten, du bist mein Knecht Israel, dass die so richtig mit geschwollener Brust so aufgestanden sind, sagen, ja, wir sind dieser Knecht. Aber der ging's weiter. Er spricht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Zerstreuten von Jakob und die Leute aus Israel zurückzubringen, sondern ich habe dich zum Licht für die Heiden, für die Völker gemacht, dass du seist mein Heil bis an die Enden der Erde. Und da wird's spannend, weil da auf einmal der Israeli zur Zeit oder der Israelit zur Zeit Jesaja sich entscheiden muss. Und hinter diesem Ganzen ist ja diese Frage, wer ist denn dieser Knecht Gottes, dieser Eved Adonai, dieser Diener Gottes? Manche Ausleger sagen, das ist Jesaja selbst. Andere sagen, nein, Israel ist gemeint. Aber wir merken auch schon bei diesem Text, das geht weiter. Da ist auf einmal eine Figur, die, das ist nicht nur Jesaja. Das ist auch nicht nur irgendwie Kyros, der Großkönig, der erlaubte, dass die Juden wieder zurückkamen in ihr Land, sondern da ist eine geheimnisvolle Gestalt, jemand, den wir noch nicht kennen, der aber immer deutlicher wird und der eine Mission hat, eine Sendung, die alle Menschen umfasst. Und wo Jesaja so da steht, vielleicht auf dem Tempel, im Tempelhof auf einem Podest oder vielleicht hat es auch nur seinem Diener diktiert, da war diese Frage, wer ist das denn, der Licht und Heil bringen soll? Licht und Heil, ganz, ganz wichtige Worte für den Juden der damaligen Zeit. Psalm 27, Vers 1, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Ganz, ganz zentrale Begriffe, Heil und Licht, das soll jetzt zu allen gehen. Und so steht damals der Israelit vor der Frage, als Jesaja das verkündigt, kann ich das denken, kann ich das glauben, dass vielleicht Gottes Licht und Gottes Heil allen gilt, auch diesen fiesen Persern und Babyloniern und Griechen und Römern, auch diesen Feinden. Kann es sein, dass vielleicht sogar irgendwann diese Feinde zu Brüdern werden, zu Geschwistern, zu Freunden? Und ganz tief wusste der Israelit das damals schon in seinem Herzen. Weil er wusste, die Urberufung unseres Volkes ist nicht nur, dass wir Licht von Gott kriegen, nicht nur, dass wir Heil von Gott erfahren, sondern unsere Urberufung ist, Licht und Heil für alle zu sein. Und jetzt zum Zweiten, der ein bisschen kürzer sein wird. Da ist auf einmal Jesus da und da sind ein paar Freunde, Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, Bartholomäus, Philippus und wie sie alle hießen. Und die Frauen, die um Jesus herum waren. Und sie fragten sich natürlich, wer ist das? Und vielleicht erinnert ihr euch, dass Jesus ganz am Anfang, als er aufgetreten war in seiner Heimatstadt in Nazareth, in der Synagoge, als er die Schriftrolle holte, dass er diese Jesaja-Rolle nahm mit diesen 66 Kapiteln und dass er dann einige Kapitel weiterging, als wo wir hier sind, nämlich zum Kapitel 61. Und da heißt es, der Geist des Herrn ist auf mir, er hat mich gesalbt, den Armen des Evangeliums zu verkündigen, den Gefangenen zu sagen, dass sie frei werden sollen, die zerbrochenen Herzen zu heilen, den Blinden, dass sie wieder sehen können. Und dann hat er die Rolle wieder zusammengeholt und hat gesagt, und das erfüllt sich heute. Sodass die Jünger wussten, alles, was jetzt Jesus tut, das müssen wir interpretieren, so wie er es selbst sagt, vor diesem Licht von Jesaja. Wir können das Leben von Jesus, was wir erleben, und diese Rolle, in meinem Fall ein iPad, diese Schriftrolle von Jesaja, das können wir übereinander legen und sagen, stimmt das? Und als Jesus dann an einer Stelle sogar sagt, ich, der Menschensohn, bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen, da ist wieder das gleiche hebräische Wort, was in dem Wort Diener, Knecht, Eved drin ist, zu dienen und mein Leben zu geben als Lösegeld für die vielen. Auch ein Zitat aus Jesaja, nämlich aus Jesaja 53, auch aus einem Gottesknechtlied. Da wussten sie, hier sagt Jesus etwas über sein tiefstes Wesen. Wenn wir ihn verstehen wollen, dann müssen wir hinschauen ins Jesaja-Buch. Und in diesem Jesus, dem wir jetzt hier nachfolgen, der unser Meister ist, der unser Freund ist, der unser Rabbi ist, da ist genau diese Verheißung, die jetzt wahr wird. Und die Jünger haben das angenommen und sie haben Jesus so gesehen. Der dritte Horizont. Ich und ich waren vor vielen Jahren mal in West-Papua. Freunde von uns, die ja jetzt letztes Jahr ein Jahr hier waren, im Christustreff im Gästebereich gewohnt haben, Heidi, Rainer, Scheunemann mit ihren drei Kindern, sind dort als Missionare. Und Elke und ich, wir waren dort im Hochland bei dem Stamm der Yali. Das ist ein Stamm, der bis in die 70er Jahre noch Kannibalismus pflegte. Sie haben sich mit ihren Nachbarn ständig in Blutfäden miteinander bekämpft. Es war sehr, sehr gefährlich, dort zu leben. Sie haben sich gegenseitig dezimiert. Wenn jemand von diesem Dorf tot war, oder auch nur einfach nach einer Krankheit starb, dann sagten sie, das ist, weil jemand aus dem Dorf gehext hat. Und deswegen müssen wir jemand aus diesem Dorf umbringen als Rache dafür. Und dann wurde wieder einer umgebracht. Der Ort, wo wir dort wohnten, hieß Upper Hapsili. Das war der Ort, wo die Feinde verspeist wurden. Lautmalerisch ist ja auch schon ein bisschen so da drin in diesem Wort. Da war jetzt so eine kleine Kirche aus Gras und eine kleine Bibelschule. Und wir haben sie gefragt, für mich ist so Irian Jaya, West-Papua, so das Ende der Erde. Ja, das ist genau auf der anderen Seite. Wenn wir ein Loch graben würden, das kämen wir wahrscheinlich da aus. Ja, einmal ein bisschen lange graben, ein bisschen heiß auch, aber wir kämen irgendwann dahin. Ja. Und wenn ich sie fragen würde, und wir haben sie gefragt, was ist denn bei euch anders geworden, als Jesus kam, als ihr die Botschaft von ihm gehört habt, da haben sie genau das gesagt. Für uns ist es ist Licht geworden. Es ist hell geworden. Wir leben jetzt in Frieden mit unseren Nachbarn. Frauen und Männer, wir sind jetzt gleichberechtigt. Wir bringen Zwillinge nicht mehr um, weil wir denken, da könnte ein Geist drin sein in dem zweiten Zwilling. Wir haben keine Angst mehr vor der Geisterbeschwörung. Wir haben keine Notwendigkeit mehr, unsere Blutfäden immer weiterzuführen, sondern wir haben Frieden geschlossen. Wir haben Heil erfahren. Drei Gänge, drei Horizonte, Licht für die Völker. Damals die Zeitgenossen von Jesaja, dann die Freunde, die Nachfolger von Jesus und dann jetzt nochmal exemplarisch Enden der Erde. Das hat mich dazu inspiriert, mal eben über diese Leute in West-Papua nachzudenken. Und jetzt kommen wir rein zum Schluss und die Frage ist eigentlich, wie ist es bei uns mit diesem Licht und mit diesem Heil? Wo finden wir uns da wieder? Ich glaube, wir können uns an zwei Stellen wiederfinden. Einmal, dass wir auch solche sind, die erreicht worden sind von dem Licht und von dem Heil, das Jesus gebracht hat. Weil von Jerusalem und Nazareth und Kapernaum aus gesehen sind wir auch schon relativ am Ende der Welt, hier in den Wäldern Germaniens. Ja, auch zu uns ist das Licht und das Heil gekommen. Deswegen feiern wir auch Weihnachten. Wir sind also Empfänger von Licht und von Heil. Aber wir sind auch Boten. Wir sind auch Menschen, die es weitergeben. Die mitwirken können, dass alle Enden der Erde Licht und Heil von Gott erfahren. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Ich würde es gerne mal die zweite Bekehrung nennen. Die erste Bekehrung hängt oft damit zusammen, dass ich erkenne, ich bin gemeint, Gott hat mich lieb, ich bin wertvoll, meine Sünden sind vergeben. Das ist die erste Bekehrung und die ist ganz wichtig. Aber es gibt eine zweite Bekehrung und die ist genauso wichtig. Die zweite Bekehrung ist, dass ich mich jetzt hinwende im Namen Gottes zu den Menschen um mich herum. Dass ich mich wieder zur Welt bekehre. Dass ich mich wieder dahin bekehre, jetzt für andere da zu sein. Mit dieser Stärke im Rücken, dass ich ein Knecht Gottes bin. Dass ich auf die Seite von Jesus gehöre. Dass ich sein Bote sein darf. Und das wünsche ich mir, das wünsche ich uns für das neue Jahr, dass wir darüber nachdenken können, wo können wir Licht und Heil bringen zu den anderen. Wir haben darüber nachgedacht, wo ist Gottes Licht, wo ist sein Heil zu uns gekommen. Und jetzt dürfen wir und sollen wir darüber nachdenken, wie kann ich im neuen Jahr in 2014 ganz viele Tage mit vielen Möglichkeiten beitragen, das Licht und Heil in meine Umgebung und vielleicht sogar bis an die Enden der Erde kommt. Herr, dazu hilf uns, darum bitten wir dich. Wir danken dir, dass du Jesus Knecht geworden bist für uns, Diener geworden bist für uns, aber wir wollen nicht nur an uns denken, sondern auch weit über uns hinaus. Hilf uns dazu, Herr, dass wir Boten deines Lichts und deines Heils werden. Amen.